Der kleine Stefan war ein begeisterter Mitfahrer im Auto seines Vaters. Jeder, der einen Sohn hat, weiß, was das bedeutet. Er liebt es, bei schneller Fahrt hinauszuschauen und alles genauestens zu beobachten. Auch dem Vater machten die gemeinsamen Touren viel Freude. Nur eines Tages, dann nervte ihn der Sohn so richtig, indem er sich ständig auf dem Rücksitz hinten hinstellte, um noch mehr sehen zu können. Und der Vater sagt, pass auf, ist gefährlich. Der Vater ermahnt ihn einmal. Der Sohn setzte sich kurz, aber stand schon gleich wieder, hat das schon wieder vergessen. Dann ermahnte der Vater ihn nochmal. Und er macht es wieder und schließlich wurde der Vater streng und sagte, jetzt setzt du dich endlich hin, sonst bringe ich dich zurück nach Hause. Und da endlich schnallte sich das Söhnchen an und dabei murmelte er diesen Kommentar in sich hinein, äußerlich sitze ich, aber innerlich stehe ich. Äußerlich sitze ich, aber innerlich stehe ich. So fühlen sich manche Leute beim Thema Heiligung. Sie wissen, Heiligung ist der biblische Fachbegriff, der neutestamentliche Begriff im Glauben wachsen, Jesus ähnlicher werden, auf Jesus zu verändert werden, im Alltag immer mehr nach Gottes Willen fragen, immer mehr in meinen ganzen einzelnen Entscheidungen Jesus dienen. Das meint Heiligung. Und Paulus sagt in 1. Thessalonicher 4 ganz deutlich, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Und manche Christen in manchen Situationen, wahrscheinlich wie alle in bestimmten Momenten, verhalten uns ähnlich wie dieser Junge. Zähne knirschend, äußerlich machen wir es, äußerlich sitze ich, aber innerlich stehe ich. Wir tun uns manchmal schwer damit. Manches, was wir tun, tun wir nicht aus freudiger Überzeugung, sondern so nach dem Motto, halb zog es ihn, halb sank er hin. Ja, eher widerwillig mit innerer Gegenwehr. Sieht so das neue Leben aus? Bei Paulus klingt das anders. Und damit kommen wir wieder zu unserem 6. Kapitel des Römerbriefs, das uns nun schon seit 3 Wochen mindestens beschäftigt und uns noch ein paar Wochen weiter beschäftigen wird. Das neue Leben schildert Paulus hier. Er sagt, die Sünde ist grundsätzlich besiegt, aber sie ist noch eine Realität, noch eine Wirklichkeit, das kennen wir alle. Wir werden noch angefochten. Wie können wir uns wehren dagegen? Und manche haben die Gnade, also dass Gott uns mit seiner Vergebung beschenkt, ohne dass wir was leisten können, völlig missverstanden. Sie haben das so gedeutet, als ob Gott sagen würde, ja, die Sünde, das ist ja alles nicht so schlimm, das sind ja nur Kavaliersdelikte, das stört Gott gar nicht, wenn du sündigst. Und einige Zeitgenossen haben Paulus vorgeworfen, dass er genau dies lehre, nämlich eine Verharmlosung der Sünde. Und deswegen schreibt er das ja auch am Anfang von Kapitel 6. Was sollen wir nun sagen? Vers 1, sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Das sei ferne! Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Wir haben das ausführlich besprochen. Und das ganze 6. Kapitel ist dann im Grunde genommen eine Widerlegung dieser Behauptung, dass wenn wir von der Gnade reden, dass wir dann die Sünde verharmlosen und fördern. Wer die Gnade wirklich ernst nimmt, sagt Paulus, der wird niemals mit der Sünde in seinem Leben seinen Frieden machen. Und in der Wirklichkeit erweist sich die Gnade als ein viel wirksameres Mittel gegen unsere Sünde, als alle Werke und als alles Gekrampfe und alles Gedrohe. Also Paulus sagt, wenn du die Sünde wirklich bekämpfen willst, dann musst du die Gnade predigen. Aber, liebe Geschwister, wie gehen wir praktisch mit dieser Spannung um, die wir alle ja immer noch erleben? Wenn wir zu Jesus Christus gehören, wenn wir zu ihm gekommen sind, ihm unser Leben anvertraut haben, von ihm die Vergebung unserer Schuld erbeten haben, dankbar in Anspruch genommen haben, wenn wir uns vor Jesus gebeugt haben und gesagt haben, du bist der König meines Lebens und ich will dir folgen. Und dann merken wir trotzdem immer wieder, dass da noch die Sünde ist und dass wir noch so unsere Kämpfe zu kämpfen haben. Wie gehen wir mit dieser Spannung um und wie sollen und wie können wir uns gegen die Sünde wehren? Und wie kommen wir dahin, dass es uns nicht oder zumindest nicht mehr so oft wie dem kleinen Jungen geht? Wie kommen wir vom Heiligungskrampf zu einer echten, dankbaren und fröhlichen Hingabe mit Leidenschaft und allem Einsatz? Wie wird unser Leben im besten Sinne immer einseitiger? Wie wird unser Leben im besten Sinne immer mehr auf Jesus ausgerichtet, 24 Stunden jeden Tag? Und darauf gibt uns Paulus jetzt in den vorliegenden Versen eine klare, praktische Antwort. Heute wollen wir vor allem die Verse 9 bis 12 auslegen und nächsten Sonntag diesen Abschnitt dann abschließen. Wir lesen aus Römer 6 die Verse 10 bis 14. Und Sie haben das vor sich auf Ihrem Gottesdienstblatt nach der Schlachterübersetzung. Da sagt Paulus, und wir lesen ab Vers 9, da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt nicht mehr stirbt, der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben. Ein für alle Mal. Was er aber lebt, das lebt er für Gott. Also auch ihr. Haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt, in Christus Jesus, unserem Herrn. So soll nun die Sünde nicht herrschen. Man kann das auch übersetzen, lasst die Sünde nicht herrschen. Das ist ein Imperativ. So soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, damit ihr der Sünde nicht durch die Begierden des Leibes gehorcht. Gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge, oder man kann übersetzen als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin, als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten, und eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Herr Jesus, und nun bitten wir dich, lass dieses Wort wirklich unsere Herzen und unseren Verstand in der rechten Weise erreichen. Lass uns erkennen, welch große, beglückende Wahrheit du uns hier zeigen willst. Amen. Heiligung. Im Laufe der Kirchengeschichte wurden viele Konzepte und Methoden zur Heiligung empfohlen, was man also alles machen könne und in welcher Reihenfolge man bestimmte Schritte zu gehen habe. Und all diese Methoden und Konzepte haben ein großes Problem. Sie betrachten das Thema Heiligung meistens isoliert. Isoliert von Christus. Sie sagen, ja, Christus hilft uns bei der Heiligung, aber sie erwecken den Eindruck, du musst es eigentlich machen. Es ist deine Aufgabe, die Heiligung. Und Paulus sagt, das ist der völlig falsche Ansatz. Und wir wissen, wenn der Ausgangspunkt falsch ist, dann können auch die Wege, die man von dort aus einschlägt, nicht richtig sein. Das kennen Sie bei jeder Wanderkarte. Also wenn Sie heute Nachmittag vielleicht nach Kananur rausfahren und dann vor einem dieser großen Schilder stehen, der das Wandergebiet aufteilt, was suchen Sie dann als erstes? Den Ausgangspunkt, diesen dicken roten Punkt. Hier stehe ich, Standort. Der Ausgangspunkt ist entscheidend. Wenn ich den Ausgangspunkt falsch identifiziere, dann sind alle Wege, die ich von dort aus gehe, nicht mehr richtig, nicht mehr im Sinne der Karte. Und deshalb redet Paulus auch noch in Römer 6 so viel von Christus, obwohl er doch das Heilswerk von Jesus längst in Kapitel 3 bis 5 ausführlich beschrieben hat. Und das hat uns ja auch schon einige Predigten beschäftigt. Aber Paulus redet auch hier, wo es um unsere Heiligung geht, wieder ganz viel von Christus. Wir werden gleich sehen, warum. Weil unser Verhältnis zu Christus, zu Jesus, darüber entscheidet, was aus unserer Heiligung wird. Es geht darum, dass wir den richtigen Ausgangspunkt auf der Wanderkarte der Heiligung finden, dass wir den roten Punkt an der richtigen Stelle entdecken. Und darum muss Paulus uns auch in diesem Kapitel über unsere Heiligung und über unser neues Leben noch etwas über das Leben von Jesus erklären. Und schalten Sie bei dem, was wir hier über Jesus lesen, bitte schon gar nicht ab, das machen Sie ja ohnehin nicht, weil sonst alles andere in der Luft hängt. Und wir werden heute erstens die Ausgangsposition betrachten, also diesen roten Punkt praktisch, und zweitens die Aufgabe der Heiligung. Und wir werden das dann nächsten Sonntag abschließen, indem wir über die Ausführung der Heiligung sprechen. Also heute die Ausgangsposition und die Aufgabe. Und wir gehen davon aus, dass Vers 9 und Vers 10, das sieht man auch ganz eng, grammatikalisch ganz eng verbunden sind. Vers 9 sagt, der Tod kann nicht mehr über Christus herrschen. Und da stutzen wir erst mal, wenn wir das lesen. Wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Steht im Griechischen auch wörtlich so. War Christus nicht immer stärker als der Tod? Was heißt nicht mehr? Aber bedenken wir, als Jesus auf die Erde kam, was machte er da? Da stellte er sich freiwillig unter bestimmte Gesetzmäßigkeiten dieser Erde. Paulus schreibt in Galater 4, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn und er wurde von einer Frau geboren und unter das Gesetz getan. Er wurde sogar sterblich. Er kam in das Land des Todes. Er kam in das vorläufige Hoheitsgebiet des Todes. Er kam in das Terrain des Todes. Er kam unter das Regime des Todes. Er erfuhr am eigenen Leib die Macht des Todes. Das meint Paulus hier. Und seit der Auferstehung war das dann endgültig vorbei. Seit der Auferstehung hat Jesus nichts mehr mit dem Terrain des Todes zu tun. Und wenn Jesus das zweite Mal kommen wird, wenn Jesus wiederkommen wird, dann wird er endgültig in Macht und Herrlichkeit wiederkommen, um das Regime des Todes endgültig zu vernichten und zu verwandeln. Und um das Reich des Todes sich seinen Gesetzmäßigkeiten, Jesu Gesetzmäßigkeiten zu unterwerfen. Aber beim ersten Mal, als er kam, kam er unter das Regime des Todes. Und deswegen sagt Paulus in Vers 9, er stirbt seit der Auferstehung nicht mehr. Der Tod kann nicht mehr über ihn herrschen. Das ist die erste Voraussetzung. Und dann sehen wir Vers 10. Vers 10 bekräftigt das. Und Vers 10 nennt eine weitere Begründung, warum das gilt. Also warum das Regime des Todes jetzt keine Macht mehr über Jesus hat. Denn, sagt Paulus, Vers 10, was Jesus gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben ein für allemal. Damals war das. Damals hatte Jesus sich nicht nur freiwillig unter den Tod gestellt, sondern auch unter den Bruder des Todes, nämlich unter die Sünde. Das heißt nicht, dass er selber gesündigt hat. Wir wissen, dass Jesus nie gesündigt hat. Er war absolut sündlos. Er war absolut vollkommen. Aber er hat die Wucht der Sünde gespürt. Er hat die Realität der Sünde gespürt, als er für meine Schuld und für deine Schuld, für meine Sünde und für deine Sünde starb, als er unsere Strafe ertrug. Da hat er sich unter die Wucht der Sünde gestellt, unter die Realität des Todes gestellt. Da war er unter dem Regime des Todes. Und im Regime des Todes, als er am Kreuz starb, im Regime des Todes herrscht die Wucht der Sünde. Und wir sehen, Paulus spricht hier in diesen Versen, wenn er von der Sünde redet, nicht nur so von einzelnen Sünden, sondern von der Sünde wie von einer Macht, wie von einer Person, hinter der letztlich der Teufel steht. Und er formuliert dann als Ergebnis in Vers 10, Christus starb der Sünde. Das heißt, er wurde total von der Sünde und ihrer Macht getrennt. Er hat sie überwunden. Er hat für immer einen Trennstrich zwischen sich und die Sünde und die Macht der Sünde gezogen und zwischen sich und die Macht des Todes gezogen. Er hat sie entmachtet. Er starb der Sünde. Er wurde total von ihr getrennt. Es wurde ein endgültiger Schlussstrich gezogen zwischen Jesus und die Sünde. Und Jesus hat die Sünde entmachtet, wodurch? Einmal, indem er die Schuld der Sünde bezahlt hat am Kreuz und zum anderen, indem er die Macht der Sünde gebrochen hat durch die Auferstehung. Also sowohl durch das Kreuz als auch durch die Auferstehung hat Jesus die Sünde entmachtet. Und Jesus hat nicht nur die Sünde entmachtet, sondern auch den Tod. Das ist genial. Und Paulus betont ja in diesem Kapitel immer den engen Zusammenhang, der seit dem Sündenfall gilt, zwischen Sünde und Tod, zwischen Sünde und Tod. Wenn Jesus die Macht der Sünde bricht, bricht er auch die Macht des Todes. Und so wie Jesus die Macht der Sünde doppelt gebrochen hat, durch die Vergebung die Sündenschuld und durch die Auferstehung die Folgen der Sünde, so hat Jesus auch die Macht des Todes doppelt gebrochen, indem er die Sünde besiegt hat und indem er auferstanden ist. Und das ist ein faszinierendes Ergebnis, was Paulus hier beschreibt. Ein für alle Mal in Vers 10. Dadurch ist er ein für alle Mal endgültig getrennt und entfernt von der Sünde. Da steht ein ganz klassisches griechisches Wort, Epharpax. Und Epharpax heißt ein für alle Mal. Endgültig. Er ist endgültig getrennt und entfernt vom Regime des Todes und von der Wucht der Sünde. Das müssen wir verstehen, liebe Geschwister. Noch einmal, er hatte sich freiwillig diesem Machtbereich ausgesetzt damals. Aber jetzt ist er endgültig davon getrennt, ein für alle Mal. Er wird nie mehr etwas damit zu tun haben. Das Regime des Todes ist vorbei, die Wucht der Sünde ist vorbei. Das war damals. Jetzt aber, zweiter Teil von Vers 10, lebt er für Gott. Ja, hat er denn nicht immer für Gott gelebt? Jetzt aber lebt er für Gott, was heißt das? Das heißt nicht, jetzt endlich dient er Gott. Denn Jesus, der Sohn Gottes, hat ja immer dem Vater gedient. Auch unter dem Regime des Todes hat Jesus dem Vater gedient. Gerade unter dem Regime des Todes hat Jesus dem Vater gedient. Sondern jetzt aber lebt er für Gott, heißt, jetzt ist er für immer und ewig unter dem Regime der Herrlichkeit. Er war unter dem Regime des Todes. Jetzt aber lebt er für Gott. Jetzt lebt er für immer und ewig unter dem Regime der Herrlichkeit. Und während unter dem Regime des Todes die Wucht der Sünde wütete, herrscht unter dem Regime der Herrlichkeit der Glanz Gottes. Und jetzt lebt er nur noch unter dem Regime der Herrlichkeit. Seit wann? Seit der Auferstehung. Und Sie werden gleich sehen, warum es wichtig ist, dass wir das ganz genau verstehen. Paulus redet hier also ganz eindeutig von zwei Machtbereichen. Und er redet von zwei Epochen. Von früher und von jetzt. Er sagt, das eine war früher und das andere ist jetzt. Die erste Epoche, die dauerte von Weihnachten bis zur Auferstehung. Da war Jesus unter dem Regime des Todes, unter der Wucht der Sünde. Aber das ist jetzt endgültig vorbei. Und die zweite Epoche beginnt mit der Auferstehung und dauert bis heute an. Jetzt lebt Jesus nur noch unter dem Regime der Herrlichkeit, nur noch im Glanz Gottes. Und was hat das nun mit unserer Heiligung zu tun? Jetzt kommt's. Vers 11. Unglaublich. Vers 11 ist ganz eng mit Vers 10 verknüpft. Das Wort also, das überliest man im Deutschen, ist es im Griechischen viel krasser. Das bindet Vers 10 und Vers 11 zusammen. Paulus sagt, also auch ihr hier in Langhagen, die ihr am 8. Februar 2015 hier im Gottesdienst sitzt. Also auch ihr. Wer sind die ihr? Gucken Sie mal nach am Ende von Vers 11. Da steht in Christus Jesus, unserem Herrn. Also ihr, die ihr zu Jesus gehört. Ihr, die ihr an Jesus glaubt, ihr, die ihr Jesus als euren Herrn anbetet, ihr, die ihr euch Jesus als eurem König unterworfen und als eurem Retter anvertraut, auch ihr, Leute, für euch gilt das Gleiche. Haltet euch dafür, sagt Paulus in Vers 11, das heißt, geht fest von der Tatsache aus, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt, in Christus Jesus. Verstehen Sie, was das heißt? Sehen Sie die Parallele zwischen Vers 10 und Vers 11. Jesus der Sünde gestorben, jetzt aber lebt er für Gott. Ihr für die Sünde tot, jetzt aber lebt ihr für Gott. So wie Jesus der Sünde gestorben ist, dem Regime des Todes entkommen, so wie Jesus jetzt für Gott lebt, nur noch unter dem Regime der Herrlichkeit, so seid auch ihr dem Regime des Todes entkommen. So lebt auch ihr jetzt für Gott, so lebt auch ihr jetzt nur noch unter dem Regime der Herrlichkeit. Das heißt das. Und wir sagen, was? Das wird für uns gelten, schon jetzt, unter dem Regime der Herrlichkeit? Wodurch denn? Paulus sagt, in Christus, das heißt, durch eure Verbindung mit Jesus. Ihr lebt in Wirklichkeit schon jetzt, wenn du zu Jesus gehörst, lebst du in Wirklichkeit schon jetzt unter dem Regime der Herrlichkeit durch deine Verbindung mit Christus. Das ist die Wirklichkeit deines Lebens, wenn du Christ bist. Und jetzt erinnern wir uns wieder, was wir da in Vers 4 und Vers 5 studiert hatten, nicht? Was sagt Paulus? Da Jesus hat uns in seinen Tod mit hineingenommen, wenn wir zu ihm gehören. Er hat uns in seine Auferstehung mit hineingenommen. Klar, die endgültige Auferstehung kommt erst am Ende. Aber er hat uns jetzt schon reingenommen. Wir haben daran jetzt schon Anteil. Das gilt jetzt schon für uns, ohne dass wir einen Finger krumm gemacht hätten dafür. Weil Jesus das getan hat und wir dürfen zu ihm gehören. Und deswegen nimmt er uns damit rein und gilt es für uns. Gut, dass er das getan hat. Und das kann Paulus jetzt hier in Anschlag bringen. Diejenigen, die zu Jesus gehören, diejenigen, die durch den Glauben zu Jesus gehören, die hat Jesus ja bereits in seinen Tod hineingenommen, die hat er bereits in seine Auferstehung hineingenommen. Er hat uns da hinein, wir haben gesagt, inkorporiert. Er hat uns Anteil daran gegeben, obwohl wir dafür, wie gesagt, keinen Finger krumm gemacht haben. Er sagt, es gilt für dich. Und das ist unsere Ausgangsposition für das neue Leben. Ich muss sagen, dass das so krass und so klar gesagt ist, das ist mir auch erst nochmal richtig wieder deutlich geworden an dem verstärkten Bemühen, Römer 6 zu verstehen. Ich habe Römer 6 bis dahin nie wirklich verstanden an diesem Punkt. Aber es ist eindeutig das, was der Text sagt. Das ist jetzt unsere Ausgangsposition für das neue Leben. Sobald du bekehrt bist, sobald du zu Jesus gehörst, du hast ja nicht nur die Vergebung von Jesus, sondern du lebst ja jetzt in echter Gemeinschaft mit Jesus, weil er das so verfügt hat. Du bist ja jetzt in Christus. Das sagt ja Paulus die ganze Zeit in Römer 6. In Christus, mit Christus, zusammengebunden mit ihm. Und was musst du tun, sagt Paulus? Nimm das ernst. Halte dafür. Akzeptiere diese Tatsache. Nimm das an. Es ist wahr. Glaube das. Das ist auf den ersten Blick ein Befehl, aber es ist auf den zweiten Blick eher eine Verheißung. Paulus sagt, du kannst es glauben. Es ist wirklich so. Halte dich selbst dafür. Das heißt nicht, bilde dir das ein oder eigne dir das im positiven Denken an oder so ein Quatsch, sondern es heißt, glaub ihm das. Geh von der Tatsache aus. Es ist wahr. Nimm das ernst. Durch den Glauben an Jesus hast du schon jetzt eine neue Stellung. Durch den Glauben an Jesus hast du schon jetzt einen neuen Status. Durch den Glauben an Jesus hast du schon jetzt eine neue Position, wenn du wirklich Christ bist. Das heißt, wenn du ihm vertraust. Und wissen Sie, was unser Problem ist? Ach, es fällt uns oft zu schwer, uns das vorzustellen, weil es unserer Erfahrung nicht entspricht. Wir sind oft viel mehr an unserer Erfahrung orientiert, als an dem, was das Wort Gottes sagt. Und das ist zunächst mal nichts, was in unserer Erfahrung verankert ist, sondern was hier verankert ist, im Wort Gottes. Und wir sind dann so naiv und meinen, deswegen sei es weniger wirklich. Und was sehen wir in unserer Erfahrung? Wir sehen in unserer Erfahrung natürlich, dass die Sünde immer noch hochkommt. Und dadurch neigen wir dann zu diesem unerhörten Fehlschluss, diese neue Position, die Jesus uns gegeben hat, diese neue Stellung, dass wir wirklich in ihm, in die Auferstehung schon reingenommen worden sind, dass wir jetzt im Regime des Lebens und der Herrlichkeit sein dürfen. Dann denken wir immer, das ist gar nicht so wirksam, ja, das ist nicht relevant, das ist nur theoretisch, sagen wir dann. Aber das ist nur Quatsch, so etwas zu denken, Entschuldigung. Denn Gottes Wort offenbart uns das, dass es so ist. Er sagt, es ist die Wirklichkeit deines Lebens. Und nun glaub mir das doch, sagt Gott. Und Vers 11 stößt uns mit dem Kopf darauf, als wollte Paulus sagen, du kapier das doch endlich, geh doch endlich von der Tatsache aus, nimm das doch endlich ernst, nimm das doch Gott endlich ab, dass du jetzt mit Jesus und darum wie Jesus im Machtbereich der Herrlichkeit lebst, unter dem Regime der Herrlichkeit, im Glanz Gottes. Das hat nichts mit Einbildung zu tun, das hat nichts mit positivem Denken zu tun, sondern das ist die Wirklichkeit deines Lebens, weil Jesus es so verfügt hat. Boah, das sagt Römer 6. Und Paulus offenbart es uns in seinem Wort. Ein ganz schwacher Vergleich, wenn ein Baby adoptiert wird, dann bekommt dieses Baby eine neue Position, eine neue Rechtsstellung, einen neuen Status. Es lebt von jetzt auch rechtlich in einem neuen Schutzraum. Und dann ist dieses Adoptionsdokument nicht einfach ein Stück Papier, sondern es konstituiert, es schafft eine neue Wirklichkeit. Und wir könnten sagen, ja, ist doch nur ein Stück Papier, was da mal ein Notar unterzeichnet hat oder so. Nein, es ist eine neue Wirklichkeit. Und Gott sagt, das ist deine neue Wirklichkeit, wenn du zu mir gehörst. Du bist in einer neuen Familie, du lebst in einem neuen Schutzraum. Über deinem Leben hat Jesus dieses Machtwort gesprochen. Und darum gehörst du mit Jesus und durch Jesus und wie Jesus nicht mehr unter das Regime des Todes, sondern unter das Regime seiner Herrlichkeit. Und das heißt, alles, was von jetzt an geschieht, auch alles, was du von jetzt an erlebst, nachdem du Christ geworden bist, geschieht in diesem neuen Bereich. Das heißt, alles erlebst du unter diesem neuen Regime gewissermaßen. Und sogar wenn du sündigst. Früher, als du gesündigt hast, da hast du als Nicht-Gottes-Kind gesündigt, als Heide gesündigt. Da hast du gesündigt unter dem Regime des Todes. Und jetzt, wenn du sündigst, dann sündigst du als Kind Gottes. Dann sündigst du unter dem Regime der Herrlichkeit. Das ist zwar traurig, wenn es trotzdem passiert, dass du noch sündigst. Und es passiert, dass ich noch sündige. Aber es ändert nichts an deinem Status. Selbst wenn du sündigst, sündigst du unter dem Regime der Herrlichkeit. Das ist der Unterschied zwischen früher und heute. Und deswegen, wenn du heute sündigst als Christ, tut es dir auch leid und tut es dir weh und macht es dich traurig. Aber du lebst unter dem Regime der Herrlichkeit schon jetzt. Und das kann keiner mehr rückgängig machen, wenn du wirklich zu Jesus gehörst. Der Pfarrer Augustus Toplady, der hat das wunderbar mal in einem Lied ausgedrückt. Ja, was er sagt, was haben die schon im Himmel sind, uns voraus, die wir hier noch kämpfen, und was haben sie uns nicht voraus? Und dann sagt er in einer Strophe Folgendes. Er sagt, mein Name ist eingeschrieben in seine Hand, und in Gottes Hand, und er wird es nie mehr auslöschen. Und eingedrückt auch in sein Herz bleibt es dort geschrieben mit Buchstaben von unzerstörbarer Gnade. Und deshalb werde ich bis zum Ende durchhalten. So wahr, wie das Erbe mir jetzt schon gegeben ist. Die jetzt bereits im Himmel sind, die sind zwar schon glücklicher als wir, aber nicht sicherer. Dass er sagt, die haben es schon geschafft, die haben jetzt kein Leid mehr, die sind bei Jesus, die haben nicht mehr mit Sünde zu kämpfen. Er sagt, sie sind zwar glücklicher schon als wir werden mal in Zukunft so glücklich werden, aber sie sind nicht sicherer als wir. Denn sicher sind wir auch schon bei Jesus. Das ist einfach so schön, dass ich es doch noch mal kurz zitieren darf. My name from the palms of his hands, eternity will not erase. Die Ewigkeit kann es nicht auslöschen. Impressed on his heart, it remains in marks of indelible grace. Unzerstörbare Gnade. Yes, I to the end shall endure, as sure as the earnest is given. More happy, but not more secure, the glorified spirits in heaven. Also die sind zwar jetzt schon glücklicher dort im Himmel, aber sie sind nicht sicherer als wir, weil wir bereits im Schutzraum seines Regimes leben dürfen. Und da kann uns keiner mehr rausreißen. In Christus seinetwegen schon jetzt. Und aus diesem neuen Regime bist du nicht mehr zu entfernen. Wie steht es hier, Vers 10? Ein für alle Mal, das gilt für Jesus. Aber Vers 11 sagt, was für Jesus gilt, das gilt auch für dich. Und darum kannst du dieses ein für alle Mal auch für dich einschreiben und voraussetzen und glauben. Das ist unerhört. Und Martin Lloyd-Jones hat geschrieben, dieses sechste Kapitel des Römerbriefs wurde für mich, als ich es erstmal verstanden hatte, das Kapitel, das mich in meiner ganzen christlichen Existenz am meisten befreit hat. Er sagt, dieses Römer 6 Kapitel war der Befreiungsschlag auch für alle meine Sorgen, dass ich nicht durchhalten könnte, als ich das begriffen hatte, schon jetzt unter dem Regime der Herrlichkeit. Das ist deine neue Wirklichkeit. Das gilt. Und daran kann niemand mehr etwas ändern. Jesus, Leute, leben real im neuen Machtbereich. Und weißt du was? Diese neue Position, dieser neue Status, das ist die größte Änderung, die jemals in deinem Leben stattgefunden hat. Und das bringt uns Christen auch in eine so besondere Gemeinschaft. Ich habe das ja jetzt in den letzten 3 Tagen in Moldawien wieder erleben dürfen. Also verschiedener kann man kaum sein als die Besucher aus Europa und die Geschwister dort. Und dann waren die unter sich auch nochmal so verschieden, gut 100 Leute, viele junge Menschen dabei, ältere Mütterchen, gestandene Brüder. Es war eine ganz wunderbare, eigentümliche Mischung. Diese Truppe, wie wir da zusammen waren und wie wir Bibelarbeit gemacht haben und wie wir zusammen diniert haben und diese köstliche moldawische Küche genossen haben. Das alles, wir hätten uns auf keiner anderen Plattform getroffen, aber wir waren verbunden. Wir konnten nicht mal uns direkt miteinander unterhalten. Also mein Rumänisch ist doch sehr begrenzt und das Englisch der meisten Geschwister dort nicht minder. Und man brauchte dann immer, es waren ein paar rumäniendeutsche Geschwister mit, die übersetzt haben. Wir haben uns nicht mal quasi direkt ohne Übersetzer unterhalten können. Es musste alles durch dieses Nadelöhr hindurch. Und wir waren doch auf eine geheimnisvolle Weise wirklich, das war keine Einbildung, miteinander verbunden. Wir haben sehr viel mehr gemeinsam als mit Leuten, die uns vom Menschlichen her sehr viel ähnlicher sind. Die Geschwister dort hatten mit mir viel mehr gemeinsam als mit dem Bauern, der sozusagen auf dem Nachbargrundstück wohnt. Und ich habe dann gedacht, oh, hast du das klug gemacht, dass du vorgeschlagen hast, über den Römerbrief mit denen zu arbeiten? Hättest du nicht ein paar einfachere biblische Berichte nehmen können? Und dann habe ich mit Gottes Hilfe versucht, ihnen das mit der Rechtfertigung genau zu erläutern und wie das zusammenhängt schon mit dem Versöhnungstag in Israel und was wirklich bedeutet, unter dem Zorn Gottes zu stehen und was bedeutet, dass Gott uns freispricht. Und sie haben gelauscht. Sie haben gelauscht mit offenen Ohren. Und es war eine wunderbare Erfahrung. Diese komplexe biblische Wahrheit ist eine Wahrheit für jeden Christen. Und es musste ja dann alles noch durch das Nadelöhr der Übersetzung hindurch. Und dieses Band, was Gott geschenkt hat, das uns verbunden hat auf dem Boden dieser Wahrheit des Römerbriefes, das ist das Wunder der Gemeinde Jesu. Und das ist darin begründet, dass wir unter dem Regime der Herrlichkeit leben. Und ich danke nochmal für alle, die hier gebetet haben, für die Geschwister in Moldawien und auch gerade für die Übersetzung, dass das gelingen möge. Und ich habe die Geschwister natürlich gestern vor meiner Abreise gebeten. Ich habe gesagt, Leute, die Predigt für morgen ist noch nicht ganz fertig. Bitte betet für meine Predigt in Deutschland. Und ich bin sicher, sie haben das getan. Und als der Hauptorganisator mir dann zum Abschied sagte, wir wollen das doch irgendwann mal wiederholen, habe ich spontan gesagt, ich komme gern nochmal. Die Geschwister sind mir in dieser kurzen Zeit doch wirklich ans Herz gewachsen. Das ist ja nichts Menschliches. Das ist das Regime der Herrlichkeit. Das ist diese neue Wirklichkeit, die Gott seinen Kindern schenkt und die etwas verändert und etwas stiftet, was uns von allen anderen Menschen unterscheidet. Und Römer 6 sagt, worin dieses Band besteht. Wir sind in Christus. Und dadurch, dass wir in Christus sind, sind wir miteinander verbunden. Und wir leben alle, sofern wir zu Jesus gehören, unter dem Regime seiner Herrlichkeit. Das ist jetzt die neue Ausgangsposition für das neue Leben. Und wir müssen diese Tatsache nur als Tatsache akzeptieren und ihr glauben. Vers 11 sagt nicht, das ist ganz wichtig, liebe Geschwister, Vers 11 sagt nicht, seht zu, dass ihr der Sünde gestorben seid. Sterbt endlich mal der Sünde. Sondern erkennt, dass es so ist. Glaubt diese Tatsache. Glaubt der Wahrheit. Er liegt nicht dem Irrtum, dass das nicht stimmt. Es stimmt. Es ist wahr. Weil es in Christus wahr ist und weil ihr zu Christus gehört. Dazu könnt ihr gar nichts beitragen, daran könnt ihr auch gar nichts mehr ändern, weil es in Christus bereits geschehen ist. Insofern du zu Christus gehörst, gilt das unausweichlich für dich. Du lebst unter dem Regime der Herrlichkeit, du lebst im Glanz der Gnade Gottes. Es kann gar nicht anders sein. Das ist die Ausgangsposition für dein ganzes weiteres Leben. Das gilt. Und ich musste so an unser Navigationssystem denken, wenn Sie beim nächsten Mal Ihr Navigationssystem im Auto benutzen wollen. Lassen Sie sich mal dran erinnern. Angenommen, Sie wollen von hier aus heute Nachmittag noch weiter nach Hildesheim fahren. Was müssen Sie dann eingeben ins Navigationssystem? Hildesheim. Vielleicht die Postleitzahl noch, es geht etwas schneller. Was müssen Sie definitiv nicht eingeben ins Navi? Ihre Ausgangsposition. Alter Flughafen 18, Hannover. Müssen Sie nicht, warum? Weil das die Ausgangsposition das Navi automatisch vorgibt. Und jetzt wissen Sie, worauf ich hinaus will. Mit der Ausgangsposition haben Sie gar nichts zu tun. Da müssen Sie gar nichts machen. Da müssen Sie gar nichts programmieren. Dafür sorgt das Navi selbst. Und genau so ist es mit der Ausgangsposition unserer Heiligung, die Paulus hier in Vers 10 und Vers 11 beschreibt. Das ist die Grundlage von allem. Das müssen wir nicht selbst eintippen, unsere Ausgangsposition. Das müssen wir schon gar nicht selbst herstellen. Dafür sind wir einfach nicht zuständig. Diese Ausgangsposition hat Jesus hergestellt. Damals am Kreuz und in der Auferstehung. Und als du zum lebendigen Glauben an Jesus kamst, da hat Jesus diese Ausgangsposition in das Navi deines neuen Lebens eingetragen. Da hat er in das Navigationssystem deines neuen Lebens eingetragen, er ist auferstanden in mir. Er ist der Sünde gestorben in mir. Und das ist dort für immer gespeichert. In alle Ewigkeit. Und das kann niemand mehr da rauslöschen. Das liegt jetzt fest. Diese Ausgangsposition, die kann nicht mehr verloren gehen. Die kann auch nicht mehr aus Versehen irgendwie gelöscht werden. Auch wenn du sündigst als Christ, kann diese Ausgangsposition nicht mehr gelöscht werden, sagt Paulus. Also auch ihr, haltet euch selbst dafür. Glaubt die Tatsache, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus, unserem Herrn. Und aus dieser Ausgangsposition erwächst nun ganz logisch eine Aufgabe. Das werden wir heute noch angehen und nächstes Mal setzen wir das dann fort, die Aufgabe und dann auch die Ausführung, das Dritte. Aber lasst uns noch ganz kurz die Brücke von der Ausgangsposition zur Aufgabe bauen. Also zweitens die Aufgabe. Und Paulus markiert diese Verbindung auch wieder sehr deutlich durch die Grammatik. So, schreibt er, und so nun. Das ist wieder etwas, was wir im Deutschen leicht überlesen. Das ist aber im Griechischen ganz klar. Und das heißt, als Folge davon im Grunde. Unausweichlich folgt jetzt Folgendes. Das neue Leben, das Jesus in euch wachsen lassen will, ist die logische Folge eurer Ausgangsposition. Und was sagt Paulus hier? So soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib. Oder lasst nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib. Und wir müssen das verstehen. Sünde, das meint wieder nicht die einzelnen Vergehen, sondern das meint die Macht der Sünde. Hier ist immer die Macht der Sünde gemeint, hinter der der Satan steht. Und Paulus sagt, Mensch, bei der Ausgangsposition, dass ihr jetzt schon unter dem Regime des neuen Lebens, unter dem Regime der Herrlichkeit lebt, lass die Sünde nicht herrschen. Wo du jetzt unter diesem neuen Regime lebst, du Christ, lass doch dem alten Regime kein Mitspracherecht mehr darüber, wie du dein Leben führst. Du gehörst da doch nicht mehr hin. Die haben doch überhaupt kein Anrecht mehr auf dich. Lass doch die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib. Das ist hier gemeint. Leb einfach aus, was du wirklich bist. Mach keine Kompromisse mehr mit deiner alten Herrschaft. Du gehörst da nicht mehr hin. Die haben nichts mehr zu sagen über dich. Gar nichts mehr. Und darum geht's bei der Heiligung. Mach keine faulen Kompromisse mehr mit der alten Herrschaft. Sie haben kein Anrecht mehr auf dich. Verhalte dich nicht wie der kleine Junge vom Anfangsbeispiel. Äußerlich sitze ich, aber innerlich stehe ich. Sei doch dankbar, dass Gott dich verändern will. Sei doch nicht so störrisch gegen den Herrn, der dein neues Leben leitet und führt und der schon längst in dein Navi als Ausgangsort eingetragen hat. Du lebst unter meinem offenen Himmel. Du lebst unter der Macht des neuen Regimes des Herrn. Das gilt doch. Martin Lloyd-Jones hat das genial mit einem Beispiel deutlich gemacht. Er hat das Verhältnis zwischen dem alten Regime des Todes unter der Wucht der Sünde und dem neuen Regime der Herrlichkeit im Glanz Gottes mit zwei Feldern in der Landwirtschaft verglichen. Und da ich gerade so aus Moldawien komme, wo es eben ganz viele, wo man endlos durch weite Felder fährt, kann ich mir das mal besonders gut vorstellen. Er sagt, stell dir das so vor, ein Feld gehört Gott, das andere Feld gehört dem Satan. Beide Felder sind durch eine Straße voneinander getrennt, bevor du Christ wurdest. Vor der Errettung, da hast du auf Satans Feld gearbeitet. Und da standest du auch völlig unter seinem Zuständigkeitsbereich, unter seiner Regierung. Das war das alte Feld, das Feld Satans. Wir würden sagen, das war das Regime des Todes. Und nach der Errettung und seit der Errettung, sagt Martin Lloyd-Jones, arbeitest du auf dem anderen Feld. Arbeitest du auf dem Feld Gottes. Arbeitest du unter dem Regime der Herrlichkeit, unter seinem Zuständigkeitsbereich, unter Gottes Regierung. Und während du so als Gläubiger auf deinem neuen Feld arbeitest, wird von Seiten deines alten Arbeitgebers immer mal wieder so ein Ruf an dich gerichtet. Und der beschwatzt dich, der umschmeichelt dich, der will dich wieder abwärmen. Der sagt, komm doch wieder zurück auf mein Feld. Er will dich auf das alte Feld zurückholen, in das alte Leben. Er will dich unter das alte Regime zurückholen. Und zeitweilig gelingt es dem Satan auch, deine Aufmerksamkeit von Jesus abzulenken. Es gelingt ihm nicht, dich auf das andere Feld rüberzuholen, weil dazu seine Macht zu schwach ist. Aber es gelingt dem Satan, deine Aufmerksamkeit von deinem neuen Herrn abzulenken. Es gelingt dem Satan sozusagen, deine Erinnerung an den alten Lebensstil und alles, was damals war, doch sehr stark vor deinem inneren Auge stehen zu lassen. Aber letztlich ist der Teufel machtlos. Er kann von Zeit zu Zeit unseren Blick ablenken, aber er kann uns nicht auf das alte Feld der Sünde und des Todes zurückholen. Er kann und darf uns nicht mehr für das alte Regime in Anspruch nehmen. Das ist die Wirklichkeit. Und da ist Jesus vor, denn du bist jetzt in Christus, deinem Herrn. Und darum ist es ganz logisch, wenn Paulus uns in Vers 12 auffordert, lasst euch nicht mehr von dem alten Regime beeinflussen. Lass dich nicht mehr von dem alten Regime gängeln. In deinem Denken. Lass dich nicht mehr von dem alten Regime gängeln, in deinem Handeln, in deinen Reaktionen. Leb doch als Teilhabe des neuen Feldes. Und leb doch im Alltag nicht so, als würdest du noch auf dem alten leben. Und dann gibt uns Paulus einen ungemein praktischen Hinweis. Und wenn wir das geschafft haben, dann haben wir für heute unsere Arbeit, denke ich, erledigt. Aber das müssen wir noch unbedingt verstehen, wenn wir diesen Vers 12 verstehen wollen. Paulus sagt, der Punkt, an dem das alte Regime einen Fuß in die Tür zu bekommen versucht, ist unser sterblicher Leib. Das ist sehr praktisch. Er sagt, der Punkt, an dem das alte Regime dich, der du schon auf dem neuen Feld und unter dem neuen Regime lebst, sozusagen zu beeinflussen versucht, das ist dein Leib. Und deswegen heißt Vers 12 dann weiter, lasst die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib. Was meint Paulus damit? Wir hatten zuletzt schon gesehen, mit Leib meint Paulus nicht einfach Körper. In Vers 6 spricht Paulus vom Leib der Sünde. Und da meinte er, das hatten wir ausführlich gezeigt, die Restbestände unserer alten sündigen Natur. Das war der Leib der Sünde. Es meinte nicht nur den Körper, sondern unser ganzes Leben, die Restbestände unserer alten sündigen Natur. Und hier spricht Paulus jetzt nicht vom Leib der Sünde, sondern er spricht vom sterblichen Leib. Und damit meint er einfach unsere menschliche Konstitution, wovon der Körper ein Teil ist. Er meint unsere menschliche Konstitution, unser Menschsein, wovon der Körper ein Teil ist. Aber zu diesem sterblichen Leib gehört eben auch unser menschliches Denken, unser menschliches Fühlen und unser menschlicher Körper. Und damit leben wir wo? Unter dem Regime der Herrlichkeit, natürlich. Das haben wir ja nun wirklich ausführlich bewiesen bekommen. Damit leben wir schon jetzt mit unserer menschlichen Konstitution, mit unserem sterblichen Leib, mit unserem menschlichen Denken, Fühlen auf Gottes Feld. Denn unsere menschliche Konstitution ist ja ein Teil unserer selbst. Wir leben unter dem Regime der Herrlichkeit. Aber, und das müssen wir verstehen, diese menschliche Konstitution ist noch nicht so, wie sie einmal sein wird, wenn wir in der Ewigkeit sind. Diese menschliche Konstitution ist nicht für sich genommen sündig. Der Körper ist nicht für sich genommen die Quelle von Sünde. Aber sie ist anfällig für Sünde. Unser Denken ist anfällig für Sünde. Unser Körper ist anfällig für Sünde. Unsere Gefühle sind anfällig für Sünde. Brüchig, schwach, zerbrechlich. Und deswegen sagt Paulus in Römer 8, Vers 22 und Vers 23, selbst wir, die wir den Heiligen Geist haben, sehnen uns nach der Erlösung unseres Leibes. Es steht dasselbe Wort. Er sagt nicht, wir sehen uns nach Körperlosigkeit, sondern wir sehen uns nach der Erlösung von diesem sterblichen Leib, der so zerbrechlich ist. Wir wollen frei sein von dieser Zerbrechlichkeit. Und in Philipper 3, Vers 21 spricht Paulus wieder von diesem Leib. Und er sagt, Jesus wird unseren nichtigen, das heißt unseren anfälligen, unseren zerbrechlichen, unseren für Sünde missbrauchbaren Leib verwandeln und seinem verherrlichten Leib gleich machen. Also, haltet das bitte fest. Wir leben bereits unter dem Regime der Herrlichkeit. Aber wir haben was noch nicht? Wir haben noch keinen Leib der Herrlichkeit. Wir haben noch diesen alten Leib, der zerbrechlich ist, anfällig, nicht in sich sündig, aber menschliche Konstitution schwach. So, und jetzt kommt der dritte Faktor. Wir haben die Sünde, den Leib. Und jetzt kommt der dritte Faktor. Und wenn wir den begriffen haben, dann haben wir das ganze Puzzle zusammen. Damit ihr der Sünde nicht durch die Begierden des Leibes gehorcht. Und die Begierden des Leibes meint nicht, dass die Begierden vom Leib ausgehen, sondern dass wir diese Begierden, dass die Begierden sich des Leibes bedienen, dass diese Begierden durch den Leib wirken. Also was sind Begierden? Was meint Paulus hier mit Begierden? Das sind eindeutig sündige Neigungen. Die Begierden sind die sündigen Neigungen, die auch als Christen noch in uns stecken. Das sind die Begierden. Und diese Begierden, die betreffen nicht nur das Körperliche, sondern die Begierden, die betreffen auch unser Denken und unser Fühlen. Paulus kann diese Begierden auch Fleisch nennen. Und er sagt dann, was er damit meint. Neid, Missgunst, Egoismus, Trotz, Ehrsucht, Menschenfurcht. Er beschreibt mal die Werke des Fleisches in Galater 5, Vers 19 bis 21. Da kann einem ganz unheimlich werden, wenn man das liest. Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, aber auch Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Neid, Saufen, Fressen. Gehört alles zu den Begierden dazu. Auch diese Gier, mit der wir Gottes gute Schöpfungsgaben missbrauchen. Und jetzt haben wir alle drei beteiligten Faktoren zusammen, alle drei Mitspieler von Vers 12. Das ist die Macht der Sünde, das ist der Teufel. Dann unsere sündigen Begierden, die noch in uns stecken. Körper, Denken, Fühlen, Wollen. Kann sich auf allen Ebenen abspielen. Und das dritte ist unser sterblicher Leib. Unsere menschliche Konstitution. Und jetzt verstehen wir, wie Paulus das meint. Er sagt, du pass auf. Das alte Regime, die Sünde, benutzt deine sündigen Neigungen auf allen Gebieten, deine Begierden, um deinen sterblichen Leib, deine menschliche Konstitution zum Sündigen zu verleiten. Verstehen Sie, so ist es gemeint. Paulus sagt, pass auf, da ist die Sünde, da ist die Macht der Sünde, da ist der Teufel. Und der Teufel setzt an bei deinen Begierden, er setzt an bei deinen sündigen Neigungen, bei deinem Ehrgeiz, der nicht unter Gottes Heiligung gestellt ist, bei deinem Egoismus, bei deiner Gier, bei deiner Unbeherrschtheit, bei deiner Bequemlichkeit, bei deiner Faulheit, bei deinem Hang zum Zorn, bei deiner Neigung, Zwietracht zu sehen. Da setzt er an. Und er benutzt die Sünde, benutzt deine Begierde, um deinen sterblichen Leib, um deine menschliche Konstitution, um deine menschlichen Möglichkeiten, um dein Denken, dein Empfinden und dein Handeln so zu steuern, dass es gegen Gott gerichtet ist. Praktisches Beispiel, wie das bei Christen passieren kann. Beispiel für menschliche Begierde, sagen wir mal Neid. Neid ist die menschliche Begierde. Und die Macht der Sünde benutzt deine Begierde, nämlich deinen Neid, um dein Denken, deinen sterblichen Leib so zu steuern, dass du deinen Glaubensbruder verunglimpfst und schlecht hinter seinem Rücken redest. Das wäre ein ganz praktisches Beispiel für Vers 12. Die Sünde benutzt deine Begierde, um deinen Leib und dein Handeln und dein Reden so zu steuern, dass du damit anderen Schaden zufügst. Oder die Sünde benutzt deine Ehrsucht. Und deine Ehrsucht ist deine Begierde. Du willst vor Menschen gut dastehen und deswegen hast du Furcht vor allem, was irgendwie an deiner Politur kratzen könnte und was dich in den Augen vielleicht deiner Nachbarschaft etwas schlechter dastehen lassen könnte. Und so benutzt die Sünde deine Ehrsucht und treibt dein Reden zum Sündigen, dadurch, dass du beispielsweise dich nicht zu Jesus bekennst, aus Menschenfurcht, und schweigst, wo du reden müsstest. Dein zerbrechlicher Leib, deine schwache menschliche Konstitution knickt ein, weil die Begierde der Ehrsucht von der Sünde benutzt wurde, um dich zum Sündigen zu bringen. Das ist das Prinzip. Und Paulus sagt, du lass das nicht zu. Lass nicht zu, dass dein früherer Machthaber deine Begierden benutzt, um deinen sterblichen Leib, um deine menschliche Konstitution zum Sündigen zu bringen. Das ist die Logik hier. Und das kann also auch bei Christen noch passieren, sonst müsste Paulus das ja nicht sagen. Das kann bei mir und bei dir noch passieren. Und es wird passieren, bei mir und bei dir, leider. Und das macht uns traurig. Aber es muss nicht passieren. Verstehst du? Du bist ihm nicht mehr ausgeliefert. Du darfst in der Heiligung wachsen. Und im nächsten Vers, mit dem wir dann am kommenden Sonntag weitermachen, gibt uns Paulus einen praktischen Hinweis, wie wir diese Aufgabe von Vers 12 noch besser im Alltag umsetzen können. Und das wird dann unser dritter Punkt sein. Heute hatten wir die Ausgangsposition der Heiligung, die Aufgabe der Heiligung. Und nächsten Sonntag schauen wir uns dann noch konkreter die Ausführung der Heiligung an. Aber ich hoffe, wir haben heute schon genug von Paulus gelernt, um ab heute Mittag, um sobald der Gottesdienst vorbei ist, weiter in der Heiligung leben und weiter in der Heiligung wachsen zu können. Das ist unsere Aufgabe. Und nehmen Sie es bitte mit, das Entscheidende dabei ist, der rote Punkt auf der Wanderkarte ist das, was Jesus ins Navi eingetragen hat. Das ist unsere Ausgangsposition. die er hergestellt hat, für die er gesorgt hat. Das waren die Verse 10 und 11. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für alle Mal. Was er aber lebt, das lebt er für Gott. Also auch ihr, haltet euch selbst dafür. Geht von der Tatsache aus, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Und darüber kannst du dich freuen. Wenn du zu Jesus gehörst, dann ist das Regime des Todes für dich Vergangenheit. Es ist für dich Vergangenheit. Ein für alle Mal. Du gehörst einfach nicht mehr hin. Und du lebst nur noch unter dem Regime der Herrlichkeit. Das ist Tatsache. Und klar, dass dein alter Herrscher dich immer wieder auf das alte Feld zurücklocken will. Der will natürlich, dass du für ihn ackerst. Er will dich ablenken und deinen sterblichen Leib, diese menschliche Konstitution, die noch so schwach und zerbrechlich ist, zum Sündigen verleiten. Und er benutzt deine sündigen Begierden. Er kitzelt deinen Stolz. Er provoziert deinen Zorn. Er reizt deine Gier. Er pflegt deine Bequemlichkeit. Aber du musst ihm nicht gehorchen. Er hat kein Anrecht mehr auf dein Leben. Er hat es nicht mehr. Und wenn du doch wieder gefallen bist, dann mach dir klar, ich bin trotzdem noch auf Gottes Feld. Ich lebe trotzdem noch unter seinem Regime der Herrlichkeit. Mein Herr ist jederzeit nah und deswegen hört er auch jederzeit, wenn ich ihn um Vergebung anrufe. Aber vergiss das nie. Der Schlüssel zur Heiligung ist nie, dass du ständig auf deine Begierden starrst, ständig auf deine Feigheit starrst, ständig auf dein um dich selber drehen starrst, ständig dich an alle deine Sünden erinnerst, sondern der Schlüssel zur Heiligung, irgendwann wird dein Herr dich darauf stoßen, aber der Schlüssel zur Heiligung ist, dass du auf deinen Herrn schaust, die Ausgangsposition. Und Jeremiah Burroughs, ein Puritaner aus dem 17. Jahrhundert, hat das so wunderbar formuliert. Er hat gesagt, von ihm, von Jesus als der Quelle, fließt die Heiligung in die Seelen seiner Heiligen. Ihre Heiligung kommt nicht in erster Linie von ihrem Kämpfen, ihren Bemühungen, ihren Gelübden, ihren guten Vorsätzen. Das hat auch seine Berechtigung, klar, es hat seine Berechtigung, aber das ist nicht die Quelle. Ihre Heiligung kommt nicht in erster Linie von ihren Kämpfen, ihren Bemühungen, sondern sie fließt vielmehr aus unserer Gemeinschaft mit Jesus. Und deshalb wird sich die Wirklichkeit des neuen Lebens auch bei dir immer wieder erweisen. Wie bei jenem Gefängniswärter, mit dem ich jetzt schließe, den ich jetzt in dieser Woche in Moldawien kennenlernen durfte. Er ist inzwischen ein ganz fröhlicher Zeitgenosse. Sein Name ist Efim Moraru. 65 Jahre inzwischen. Die Goldzähne blitzen, wenn er lacht. Er war aufgewachsen im Haus eines orthodoxen Priesters, hatte Kontakt zu dem gehabt. Aber als Jugendlicher war ihm klar, ich will mit allem, was Glaube zu tun hat, nichts mehr zu tun haben. Ich werde nicht bleiben. Und dann ging er in eine weit entfernte Republik dieses großen sowjetischen Reiches, absolvierte beim Militär noch eine besondere Ausbildung zum Einzelkämpfer und führte ein Leben, wie er sagt, total in der Sünde. Total fern von Gott. Er hat alles mitgemacht. Er macht eine kleine Karriere beim Sicherheitsdienst. Er bekommt eine führende Position in einem Gefängnis dort. Und dann greift Jesus in sein Leben ein. Dann holt Jesus ihn auf das andere Feld. Jesus gebraucht dazu ein Gespräch, das er mit einem gläubigen Arzt führt und der ihm das, was er so im dialektischen Atheismus und Materialismus gelernt hat, so eins nach dem anderen auseinandernimmt. Sein ganzes schönes kommunistisches Gedankengebäude. Und dann trifft Efim Moraru drei Schwestern, Drillinge waren es auch noch, die es wagen, ihn in eine Gemeinde einzuladen. Und er hat Angst davor. Und er hat diesen Tag, an dem er sich bekehrte, so beschrieben, dass er immer langsamer gegangen ist, je näher er in der Gemeinde kam, weil er einfach Angst hatte vor dem, was da auf ihn zukam. Und er sagt, da ist so ein alter Herr auch hingegangen, aber ich bin so langsam gegangen, dass sogar der alte Mann mich überholt hat. Und als er dann an der Eingangstür stand, hat er sich zu mir umgedreht und hat gesagt, du wirst dich heute bekehren. Und so ist es dann wirklich geschehen. Und er hat, nachdem er Christ geworden war, ganz viel Widerstand in der eigenen Familie erfahren. Aber er hat gesagt, ich werde nicht mehr zurückgehen in das alte Leben. Ich werde nicht mehr zurückgehen. Und ihm hat dann sehr geholfen, was er im Zoo gesehen hatte. Im Zoo, da hatten ihn besonders beeindruckt die Krokodile. Und er hat gesagt, was kann ein Krokodil nicht? Es kann nicht umkehren auf der Stelle. Ein Krokodil, ich weiß nicht, ob das jetzt biologisch so schlüssig ist, aber so hat er es gesehen. Er hat gesagt, ein Krokodil kann nicht einfach in die entgegengesetzte Richtung umkehren, sondern es muss seinen Weg weitergehen. Ich bin ein Krokodil. Ich werde nicht mehr umkehren. Mein Weg ist unumkehrbar. Und dann hat er sich seinen Vorgesetzten offenbart. Die haben ihn nicht rausgeschmissen aus dem Gefängnis, sondern sie haben ihn innerhalb des Gefängnisses an eine andere Stelle versetzt. Und er hat gesagt, ihr dürft von mir nicht erwarten, dass ich Christen verrate. Ich werde keine Bibeltransporte verraten. Ich werde nicht mit euch kooperieren. Und er hatte ein paar Freunde in der Gefängnisleitung, die haben gesagt, okay, bleib mal hier als Angestellter. Und jetzt lebte er in diesem Gefängnis als Aufseher unter dem Regime der Gnade. Und was meinen Sie, wozu er das genutzt hat? Um Bibeln im Gefängnis zu verteilen. Und wenn Christen ins Gefängnis eingewiesen worden, hat er alles getan, um diesen Christen beizustehen und zu helfen. Er lebte jetzt unter dem Regime der Herrlichkeit in diesem Gefängnis als ein Zeuge Jesu Christi. Und eines Tages kam eine des dreifachen Mordes angeklagte Verbrecherin in dieses Gefängnis und er hat gesagt, ich muss einen Weg finden, ihr eine Schrift zu geben. Und das ist dann wirklich gelungen. Und sie hat ihn gefragt, wie kann ich gerettet werden? Und er hat ihr das Evangelium gesagt oder mitgeteilt, auch durch diese Schrift. Und am nächsten Morgen, beim Morgenappell auf dem Gefängnishof, da meldet diese Frau sich plötzlich zu Wort und sagt, ich will euch jetzt allen etwas sagen, was nie in meiner Akte stehen wird. Ich habe zu Jesus gefunden. Und so entfaltet sich die Wirklichkeit des neuen Lebens mitten in den Gefängnismauern unter kommunistischer Herrschaft, weil Jesus einen Menschen auf sein Feld geholt hat. Weil Jesus einen Menschen in diesen Machtbereich der Herrlichkeit hineingestellt hat. Und jetzt ist er ein Krokodil und er kann nicht mehr umkehren. Und der Herr hält ihn auf dem Weg. Wenn du zu Jesus gehörst, dann gehörst du demselben Herrn. Und dann gilt das. Was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für alle Mal. Und was er lebt, das lebt er für Gott. Also auch du. Geh von der Tatsache aus, du bist für die Sünde tot. Und du lebst für Gott in deinem Herrn Jesus Christus. Amen.